NDR Info. Echo des Tages.
Wenn wir gegenseitige Toleranz und Respekt untereinander sichern wollen, müssen wir darauf bestehen, dass Gewalt oder die Aufforderung zur Gewalt genauso verboten sind wie die Verwendung von Parolen und Symbolen, die den demokratisch-rechtsstaatlichen Grundkonsens unserer Republik in Frage stellen. Ausländerfeindlichkeit, Hitlergrüße, Nazisymbole, Angriffe auf jüdische Einrichtungen, für all das darf es weder Nachsicht noch verständnisvolle Verharmlosung geben.
So Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. Er hat heute im Bundestag deutliche Worte gefunden zu den Ausschreitungen in Chemnitz. Nicht verharmlosen, das war sein Appell. Aber er hat auch Verständnis gezeigt für ein Unbehagen vieler Menschen über starke Zuwanderung. Schäuble hat damit den Tag im Parlament eröffnet, einen Tag, der anschließend der Haushaltsdebatte gewidmet war. Und auch darüber berichten wir in diesem Echo des Tages. Die weiteren Themen. Chemnitz-Video. Hans-Georg Maaßen rudert zurück. Arbeitsrecht. Der EuGH setzt der Sonderstellung der Kirchen Grenzen. Dazu auch der Kommentar. Neuer Handelsriese. Karstadt und Kaufhof fusionieren. Streiks. Ryanair streicht morgen 150 Flüge. Und Hurricane Florence. An der amerikanischen Ostküste müssen über 1 Million Menschen ihre Häuser verlassen. Am Mikrofon ist Marcel Güsken und wir beginnen in Berlin. Keine neuen Schulden. Das ist und bleibt das Mantra von Olaf Scholz. Der Bundesfinanzminister hat heute seinen Haushaltsentwurf für das kommende Jahr in den Bundestag eingebracht. Fast 357 Milliarden Euro will der Bund ausgeben. 13 Milliarden mehr als im laufenden Jahr. Aber wie gesagt, unterm Strich soll die schwarze Null stehen. Jörg Sasselberg hat die Haushaltsdebatte und den Auftritt des Finanzministers verfolgt.
Selbstbewusst präsentierte Olaf Scholz den Haushalt, den ersten, der komplett seine Handschrift trägt. Der Finanzminister gab sich überzeugt,
dass wir mit den Entscheidungen, die wir hier treffen, und mit den Finanzmitteln, die wir bewegen, dazu beitragen, dass unser Land nach vorne kommt.
Scholz, streckenweise mehr Vizekanzler als Finanzminister, widmete sich in seiner Rede fast allen politischen Bereichen. Von der Europapolitik bis zum sozialen Wohnungsbau, vom Arbeitsmarkt bis zur Verteidigung, von der Digitalisierung bis zur Familienpolitik. Was die Bundesregierung bei diesen Themen bewege, so Scholz, werde möglich gemacht durch einen Haushalt, der für mehr Sicherheit stehe, für Investitionen in Wachstum und Arbeitsplätze sowie für sozialen Ausgleich.
Dieser Bundeshaushalt und die Entscheidung, die Bundesregierung getroffen hat, tragen dazu bei, dass wir zuversichtlich nach vorne gucken können und dass wir unser Leben besser machen in diesem Land und Vorsorge treffen für eine bessere Zukunft.
Investitionen, sozialer Ausgleich, aber, so betonte Scholz, es bleibe auch Spielraum, um 10 Jahre nach der durch die Lehman-Pleite ausgelöste Finanzkrise Schulden abzubauen. Spätestens nächstes Jahr, versprach der Finanzminister, könne Deutschland die Maastricht-Schuldengrenze von 60% wieder einhalten.
Das ist ein Zeichen dafür, dass Deutschland in dieser Hinsicht etwas richtig gemacht hat, nämlich in der Krise massiv zu investieren, zu akzeptieren, dass die Schulden nach oben gehen, aber in den besseren Zeiten dafür zu sorgen, dass sie wieder runtergehen. An dieser soliden Haushaltspolitik werden wir auch in Zukunft festhalten.
Mit Spannung war erwartet worden, was Scholz zur Rentenpolitik sagt. Der Vizekanzler pries die von der Bundesregierung geplanten Garantien für Rentenniveau und Rentenbeitrag bis 2025. Gleichzeitig aber betonte Scholz erneut, dass er längerfristige Garantien für notwendig halte, allerdings auch heute ohne zu sagen, wie er dies finanzieren will. So gehe es nicht, sagten die Grünen. Seine Partei sei ebenfalls für ein langfristig stabiles Rentenniveau bis 2040, so der Grünen-Finanzexperte Sven-Christian Kindler. Scholz aber hielt er vor.
Sie legen kein Konzept dafür vor. Sie haben keine Ahnung, wie das finanziert werden soll. Und ich finde, das sieht mehr nach vorgezogenem Wahlkampf aus, als nach wirklicher solider Finanzpolitik. Da muss er schon mehr machen als Zeitungsinterviews geben, Herr Scholz.
Der Finanzminister mache aus den Möglichkeiten der aktuell guten Konjunktur zu wenig, kritisiert die FDP. Was Scholz vorlege, so der liberale Finanzexperte Otto Fricke, sei rückwärtsgewandt.
Es ist kein Haushalt der Zukunft, es ist ein Haushalt des Hier und Jetzt und ein Haushalt von leeren Versprechungen, die im Zweifel auch noch spätere Generationen bezahlen müssen.
Einen Haushalt der falschen Prioritäten sieht die Linke. Mehr Geld für Arbeit, Rente, Wohnungen und Gesundheit sei nötig. Stattdessen kritisiert Gesine Lötsch, gebe die Bundesregierung mehr Geld für Waffen aus.
Das ist so absurd wie falsch, das lehnen wir ab.
Für die AfD hatte Fraktionsgeschäftsführer Baumann in einem Geschäftsordnungsantrag gefordert, in der Haushaltswoche müsse gesondert über den Etat des Bundespräsidenten diskutiert werden. Er begründete dies damit, dass Steinmeier für das Open-Air-Konzert gegen rechts in Chemnitz geworben hat.
Wenn ein Amtsinhaber seine Neutralitätspflicht so offensichtlich verletzt, dann muss hier sein Etat Gegenstand der Debatte werden.
Jörg Seiselberg berichtete über den Beginn der Haushaltsdebatte. Ein Missverständnis, irgendwie war alles nicht so gemeint. Bei der Bewertung der Ausschreitung von Chemnitz hat Hans-Georg Maaßen jetzt offenbar einen Rückzieher gemacht, zumindest in einem Punkt. Der Chef des Bundesverfassungsschutzes zweifle nicht mehr an der Echtheit des Videos, das Übergriffe in Chemnitz zeigt, so berichten mehrere Zeitungen. Morgen wird Maaßen Gremien des Bundestages Rede und Antwort stehen. Er wird dann unter anderem erklären müssen, warum er im Zusammenhang mit dem Video von gezielter Falschinformation gesprochen hat. Über Maaßens Wendemanöver berichtet aus Berlin Christoph Keppeler.
Laut Medien soll Maaßen in seinem Bericht inzwischen zurückgerudert sein. Er stelle die Echtheit des umstrittenen Videos, das Übergriffe auf Ausländer zeigen soll, nicht mehr in Frage. Das Bundesamt für Verfassungsschutz soll laut der Zeitung Die Welt das Video erst nach Maaßens Interview auf seine Echtheit überprüft haben. Das Geheimdienstkontrollgremium und der Innenausschuss des Bundestages sollen sich am Mittwoch mit Maaßens Bericht befassen. SPD-Innenexperte Lischka sagte:
Die SPD wird den Innenminister sicherlich auffordern, Herrn Maaßen zu entlassen, sofern es ihm nicht gelingt, morgen auch nur ansatzweise irgendwelche Gründe zu liefern, die seine These unterstützen, es handelte sich um eine gezielte Falschinformation in der vergangenen Woche, was dieses Video angeht.
Die FDP, so deren Innenexperte Konstantin Kuhle, stelle sich die Frage, ob Maaßen sein Interview nur gegeben habe, um der Kanzlerin und ihrem Sprecher Seibert eins auszuwischen.
Es ist offenkundig ein Symptom, was wir hier erleben, die Äußerung von Hans-Georg Maaßen, für einen weitreichenden Entfremdungsprozess zwischen den Sicherheitsbehörden in diesem Land auf der einen Seite und der Politik der Großen Koalition auf der anderen Seite.
AfD-Chef Gauland stellte sich hinter Maaßen. Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobel, CDU, sagte, seine Zusammenarbeit mit Maaßen sei immer ohne jeden Fehl und Tadel gewesen. Ob Maaßen noch der richtige Mann an der Spitze des Verfassungsschutzes sei, müsse aber die Bundesregierung beantworten. An der Innenausschusssitzung wird auch Innenminister Seehofer teilnehmen und befragt werden.
Wer für die katholische Kirche arbeitet, für den gelten besondere Regeln, vor allem beim Arbeitsrecht. Im konkreten Fall geht es um den Chefarzt eines katholischen Krankenhauses in Düsseldorf. Der Mann hat nach einer Scheidung wieder standesamtlich geheiratet, was für die Kirche als Arbeitgeber Grund genug war, den Chefarzt zu entlassen. War das rechtens? Mit dieser Frage hat sich der Europäische Gerichtshof befasst und dabei ging es nicht nur um den konkreten Fall, sondern auch allgemein um die Frage, inwieweit das kirchliche Arbeitsrecht zwischen Gläubigen und Nichtgläubigen unterscheiden darf. Das Urteil heute gibt dem Chefarzt recht, wie Klaus Hempel berichtet.
Wird einem Chefarzt einer katholischen Klinik gekündigt, weil er zum zweiten Mal geheiratet hat, kann das eine verbotene Diskriminierung sein, so der Europäische Gerichtshof. Mit diesem Urteil gab der EuGH einem katholischen Chefarzt recht, der seit 18 Jahren in einer katholischen Klinik in Düsseldorf arbeitet. 2008 hatte er erneut geheiratet. Daraufhin kündigte ihm der kirchliche Arbeitgeber. Begründung: Mit der zweiten Heirat habe der Arzt seine Loyalitätspflichten erheblich verletzt. Nach der Lehre und Rechtsordnung der katholischen Kirche ist eine Ehe zu Lebzeiten nicht auflösbar. Nach Ansicht des EuGH rechtfertigt dies aber keine Kündigung. Das Eheverständnis der katholischen Kirche sei für den Job eines Chefarztes keine wesentliche Anforderung. Die Richter verwiesen darauf, dass die katholische Klinik auch evangelische und konfessionslose Chefärzte beschäftigt, die bei einer Zweitehe nicht mit Konsequenzen rechnen müssen. Nun muss das Bundesarbeitsgericht, das den EuGH angerufen hat, den Fall endgültig entscheiden. Auch dort dürfte der Chefarzt Recht bekommen. Das Urteil der Europarichter ist von grundsätzlicher Bedeutung. Bisher hatten die Kirchen in Deutschland im Arbeitsrecht eine sehr starke Sonderstellung. Diese wird durch das Urteil aus Luxemburg deutlich beschränkt.
Soweit der Bericht von Klaus Hempel. Der EuGH begrenzt also den Einflussbereich der Kirchen. Zu Recht, meint Gigi Deppe in ihrem Kommentar.
Das Urteil aus Luxemburg war nötig, denn 2014 hatte das Bundesverfassungsgericht eine ziemlich unverständliche Entscheidung getroffen, hatte sich gegen alle vorherigen Richter gestellt und entschieden, einem leitenden Arzt, der die katholischen Regeln nicht beachtet, dem dürfe gekündigt werden. Das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen gehe vor. Dabei setzten sich die Verfassungsrichter herzlich wenig mit der Frage der Diskriminierung auseinander. Das Bundesarbeitsgericht, das den Fall mit diesen Segelanweisungen aus Karlsruhe zurückbekam, sah das ganz anders und fragte etwas aufmüpfig beim obersten EU-Gericht nach, ob das denn alles mit europäischem Recht vereinbar sei. Mit Erfolg. Ohne die Karlsruher Kollegen ausdrücklich zu erwähnen, haben sich die EuGH-Richter deutlich anders positioniert. Sie sagen, für uns ist die Kündigung wegen einer erneuten Heirat ein ziemlich klarer Fall von Diskriminierung. Ja, anders als sonst üblich, beziehen sie sogar Position im konkreten Fall. Nach dem, was Sie aus den Akten erkennen könnten, dürfe dem Chefarzt grundsätzlich nur in Bezug auf seine Arbeit Vorschriften gemacht werden. Ein einleuchtendes Urteil. Wie gut ein Arzt Patienten berät, wie genau er operiert, wie sorgfältig er alle anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leitet, all das hängt nicht davon ab, ob er ein erstes Mal oder ein zweites Mal verheiratet ist. Natürlich darf eine Religionsgemeinschaft darauf achten, dass ihre Prinzipien in ihren Häusern beachtet werden. Es wäre seltsam, wenn sich das leitende Personal in einem katholischen Krankenhaus bei der Arbeit ganz anders verhält, als der katholische Träger predigt. Aber das entscheidende Stichwort ist bei der Arbeit. Die Arbeit muss glaubwürdig sein. Das Privatleben ist grundsätzlich tabu. Auch der kirchliche Arbeitgeber hat keinen Anspruch darauf, einen Mitarbeiter mit Haut und Haaren zu vereinnahmen und über sein ganzes Leben zu bestimmen. Das hat die neue katholische Grundordnung, die 2015 verabschiedet wurde, offensichtlich auch schon angedacht. Seither soll es in katholischen Einrichtungen nur noch zu Kündigungen kommen, wenn die Zweitehe objektiv geeignet ist, ein erhebliches Ärgernis in der beruflichen Welt zu erregen. Seither ist von solchen Kündigungen auch kaum mehr zu hören. Es ist das zweite Mal in diesem Jahr, dass der EuGH den Einflussbereich der Kirchen begrenzt. Im April ging es darum, ob nur Christen einen Job bei einer bestimmten evangelischen Stelle bekommen dürfen. Auch da sagte der EuGH schon, Beschränkungen sind nur erlaubt, wenn es wirklich für die Arbeit notwendig ist. Gerichte können das überprüfen. Die Signale aus Europa sind klar. Die Spielräume der Kirchen werden kleiner. Sie müssen ihre Handlungen mehr begründen, mehr darauf achten, dass diese für andere nachvollziehbar sind. Aber das muss für die Kirchen kein Nachteil sein. Im Gegenteil. Gut möglich, dass es ihnen auf lange Sicht mehr hilft, glaubwürdig zu sein.
Gigi Deppe kommentierte im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Karstadt und Kaufhof, beide gibt es schon seit der Kaiserzeit. Beide bekamen in den 90er Jahren Probleme mit sinkenden Umsätzen und einer Kundschaft, die sich von den großen Warenhäusern mehr und mehr abwendet. Seit Monaten wurde spekuliert, dass die beiden Konzerne gemeinsam den Weg in eine profitablere Zukunft suchen wollen. Und heute wurde es dann offiziell: Karstadt und Kaufhof fusionieren. Aus Essen Denise Friese.
Es ist eine Vernunftehe unter ehemaligen Rivalen. Karstadt hat sich nach der Insolvenz vor etwa 10 Jahren langsam aus den roten Zahlen gekämpft. Kaufhof macht miese. Ihre Eigentümer, der Österreicher René Benko und die kanadische Hudson's Bay Gruppe, wollen sich deshalb für den internationalen Wettbewerb gemeinsam aufstellen. Die Arbeitnehmervertreter sind bisher außen vor geblieben. Die Gewerkschaft Verdi fordert nun, so schnell wie möglich eingebunden zu werden. Pressesprecher Günther Isemeyer warnt vor Einschnitten bei den Beschäftigten.
Wer Geld für eine solch große Transaktion hat, der muss auch Geld für die Beschäftigten haben. Wir brauchen nicht weniger, sondern eher mehr Arbeitsplätze in den Warenhäusern. Da gibt es hochqualifiziertes Personal, was dringend notwendig ist und was die Kundschaft ja auch schätzt.
Bis zu 5000 Stellen könnten laut Medienberichten bei Kaufhof wegfallen. Allerdings gibt es dafür bisher keine gesicherten Informationen. Besonders bei den Beschäftigten von Kaufhof sorgt das aber schon länger für Unsicherheit, sagt eine Verkäuferin.
Die Stimmung ist schon sehr lange sehr verhalten, mit sehr viel Angst verbunden. Das betrifft alle, das kann auch mich treffen. Und das war jetzt so der Gnadenstoß praktisch, der uns ereilt hat.
Wenn Stellen abgebaut werden, würde es sicher auch Karstadt-Beschäftigte treffen, sagt der Dortmunder Gesamtbetriebsrat Gerhard Löbke. Für ihn ist aber auch wichtig, dass alle gleich bezahlt werden. Karstadt-Mitarbeiter bekommen zurzeit monatlich bis zu 300 Euro weniger als ihre Kollegen bei Kaufhof. Sie hatten jahrelang auf eine Tarifanpassung verzichten müssen, sagt Löbke.
Als Arbeitnehmervertreter ist uns wichtig, bei einem gleichen Eigentümer einmal gleiches Geld für gleiche Arbeit. Das heißt, der Kaufhof hat aktuell einen Tarifvertrag. Wir sind noch aktuell im Sanierungstarifvertrag und wir hoffen schon, dass das angeglichen wird.
Über möglichen Stellenabbau und die Bezahlung muss in den kommenden Monaten noch verhandelt werden. Der nordrhein-westfälische Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart hält die Fusion von Karstadt und Kaufhof für den richtigen Schritt, um international im Wettbewerb mithalten zu können.
Also ich gehe nach den Gesprächen, die ich habe jetzt führen können mit der Unternehmensleitung davon aus, dass hier nach einer sehr sozialverträglichen Regelung gesucht wird und dass eine Lösung gefunden wird, die sicherstellt, dass die Tarifverträge gesichert werden, dass die Arbeitnehmer und Arbeitnehmer eine gute Zukunft finden können und dass Anpassungsmaßnahmen in Zukunft sozialverträglich erfolgen.
Mehr Sorgen als NRW-Wirtschaftsminister Pinkwart machen sich die Kommunen. Sie sehen die Warenhäuser als wichtige Arbeitgeber und Versorger vor Ort. Der Deutsche Städtetag fordert deshalb, dass keine Kaufhäuser geschlossen werden. Auch über mögliche Schließungen von Doppelstandorten gibt es von den Eignern bisher keine Auskunft. Der neue Einzelhandelsriese wird europaweit über 240 Standorte haben und insgesamt rund 32.000 Mitarbeiter beschäftigen. Neben Karstadt und Kaufhof gehören zum neuen Konzern auch Outletketten und Warenhäuser in den Niederlanden und Belgien. Das letzte Machtwort über die Elefantenhochzeit haben allerdings noch die Kartellämter. Sie kündigten bereits an, eine Fusion von Karstadt und Kaufhof genau unter die Lupe zu nehmen.
Die Fronten sind verhärtet im Arbeitskampf zwischen Ryanair und den Gewerkschaften und auch der Ton wird immer schärfer. Die geplanten Streiks seien unnötig und inakzeptabel, hieß es heute von der Arbeitgeberseite. Und eine Drohung gab es gleich mit dazu. Weitere Arbeitskampfmaßnahmen würden zu einem Stellenabbau in Deutschland führen. Die Passagiere jedenfalls müssen sich auf Ausfälle einstellen. Wegen der geplanten Streiks streicht der Billigflieger morgen 150 von 400 Flügen von und nach Deutschland. Aus Frankfurt, Roman Warschauer.
Sowohl die Piloten als auch die Flugbegleiter bei Ryanair in Deutschland wurden von ihren Gewerkschaften für morgen zum Streik aufgerufen. Ursprünglich wollte die Airline alle Flüge wie geplant durchführen. Nun hat man sich aber doch anders entschieden. Ryanair-Marketing-Vorstand Kenny Jacobs. Leider müssen wir 150 von 400 geplanten Flügen von und nach Deutschland streichen. Wir haben uns dazu entschlossen, um die Auswirkungen des Streiks möglichst klein zu halten. Im Laufe des Nachmittags sollen alle betroffenen Passagiere per SMS und E-Mail informiert werden. Zudem können alle Passagiere, die für morgen einen Flug gebucht haben, diesen kostenlos umbuchen. Grundsätzlich zeigten die Ryanair-Manager bei der kurzfristig angesetzten Pressekonferenz am Nachmittag kein Verständnis für die Streiks. Sie bezeichneten die Aktion unter anderem als Show. Peter Bellew, Ryanair-Verhandlungsführer, sagte, man sei bereits auf die Forderungen der Gewerkschaft eingegangen. Etwa, dass wir zu deutschen Verträgen übergehen. Wir werden zur deutschen Besteuerung wechseln. Wir bezahlen bereits deutsche Sozialabgaben und dass wir die Art der Bezahlung hin zu einem fixen Gehalt ändern. Wir würden mehr von dem Variable-Pay-Element of the pilots pay into a fixed pay. Markus Wahl jedoch, Vizepräsident der Pilotengewerkschaft Cockpit, begrüßt zwar diese Absichten, sagt allerdings:
Aber da sieht man sehr gut dran, wie die Ryanair-PR-Maschinerie funktioniert, denn keiner der genannten Punkte ist Gegenstand des Streiks. Beim Streik geht es um ganz andere Themen und ich finde, es ist dann Äpfel mit Birnen vergleichen, wenn man sagt, wir haben doch das gegeben, aber sich den wirklichen Forderungen der Piloten ganz offensichtlich völlig verschließt.
Bei dem Streik gehe es den Piloten vor allem um bessere Rahmenbedingungen, sagt der Gewerkschafter.
Die Forderung nach so selbstverständlichen Dingen wie Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, wie geregelte Urlaubs- und Pausenzeiten, vernünftige Arbeitszeiten, so Dinge, die eigentlich selbstverständlich sind bei anderen Airlines, aber auch bei anderen Arbeitnehmern, die sind für einen Ryanair-Piloten aber gar nicht selbstverständlich und da muss es Verbesserungen geben.
Das Ryanair-Management reagiert auf den angekündigten Streik in Deutschland aber nicht nur mit Flugstreichungen und Appellen an die Gewerkschaft, wieder an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Ryanair droht auch mit Verlagerungen von Flugzeugen und Arbeitsplätzen. Sollte es weitere Streiks geben, die sich negativ auf das Geschäft auswirkten, werde man sich vor allem kleinere, umsatzschwächere Standorte anschauen müssen. Eine Taktik, die Ryanair auch schon in Irland genutzt hatte. Dort drohte die Fluggesellschaft damit, Teile nach Polen zu verlagern.
Bildung in Deutschland ist immer noch eine Frage der sozialen Herkunft. Die Diagnose ist nicht neu. Ein Aufstieg durch Bildung ist für Kinder aus ärmeren Familien und Einwandererkinder schwierig. Das bestätigt wieder mal eine neue Studie, die die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung heute vorgestellt hat. Aber in einigen Bereichen gibt es immerhin Fortschritte, wie Dagmar Pepping berichtet.
Heino von Meyer, der Leiter des OECD-Zentrums in Berlin, fasst den rund 600 Seiten dicken Bericht mit dem diesjährigen Schwerpunktthema Chancengerechtigkeit so zusammen. Ja, es gebe Erfolge und manches laufe auch gut.
Und dann kommt das Aber. Auf den zweiten Blick ist vieles durchaus verbesserungs-
würdig. Und Deutschland muss besser werden, wenn es erfolgreich sich den Herausforderungen der Zukunft stellen will.
Ein Beispiel, wo es gut läuft: Mehr als jedes dritte Mädchen oder jeder dritte Junge unter 3 besucht mittlerweile eine Einrichtung für frühkindliche Bildung, vor allem Kitas. Auch beim Besuch eines Kindergartens liegt Deutschland deutlich über dem Durchschnitt der 36 Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz OECD. Aber, so mahnte Heino von Meyer, gerade Kinder aus bildungsferneren Geringverdienerhaushalten müssten stärker Zugang zu frühkindlicher Bildung erhalten. Gut sieht es in Deutschland auch bei den Berufsabschlüssen aus. Von den jungen Erwachsenen im Alter von 25 bis 34 Jahren haben 85% entweder Abitur oder eine abgeschlossene Berufsausbildung.
Aber das heißt, der Rest, über 13%, haben eben keinen solchen qualifizierten Abschluss. Und dies ist nicht nur ökonomisch ein vergeudetes Potenzial, es ist auch gesellschaftlich ein Problem, das hohe Kosten, und zwar nicht nur für die Sozialkassen, verursachen wird.
Denn so die OECD-Studie, bei Menschen ohne Abschluss liegt die Arbeitslosenquote 5-mal so hoch wie bei Menschen mit Abi oder Ausbildung. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek von der CDU lobte insbesondere die Stärke des dualen Ausbildungssystems in Deutschland. Sie ermöglicht laut Studie ähnlich gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt wie ein Studium. Deshalb, so Karliczek:
Bedeutet eben für mich Chancengerechtigkeit nicht, dass jeder Abitur machen muss und studieren muss. Und ein wesentlicher Punkt meiner Arbeit ist, die Wahlfreiheit junger Menschen zu unterstützen und die Gleichwertigkeit der beiden Qualifikationswege weiter zu stärken.
Positiv laut internationaler Vergleichsstudie ist in Deutschland auch der relativ geringe Anteil von jungen Menschen ohne Ausbildungsstelle oder ohne Beschäftigung. Etwa jeder 10. zwischen 15 und 29 Jahren hat nichts in den Händen. Einer der niedrigsten Werte in den OECD-Ländern. Aber bei jungen Erwachsenen, die im Ausland geboren wurden, steigt der Anteil der Ausbildungs- und Joblosen auf fast ein Viertel an. In Deutschland müssten alle von den Chancen des Bildungssystems profitieren können, betont Ministerin Karliczek.
Angriffe auf die Unabhängigkeit der Justiz, Einschränkungen der Pressefreiheit, Verstöße gegen die Rechte von Minderheiten. Die Vorwürfe aus Brüssel gegen Ungarns Ministerpräsident Orbán sind gravierend. So gravierend, dass das EU-Parlament morgen darüber entscheiden wird, ob gegen Ungarn ein sogenanntes Rechtsstaatsverfahren eingeleitet wird. Dieses Verfahren noch abzuwenden, war wohl das Ziel von Viktor Orbán. Vor dem Europaparlament hat er heute seine Politik verteidigt. Aus Straßburg, Malte Pieper.
Viktor Orbán kam erst einmal demonstrativ zu spät, wenn auch nur wenige Minuten, aber dafür mit extra mürrischem Gesicht, dem man gleich ablesen konnte, mit wie viel Wertschätzung er den rund 700 Europaabgeordneten begegnet. Und die hatten in der Tat auch nicht allzu viel Gutes über Orbán in einem dutzende Seiten langen Bericht zusammengefasst. Allen voran die niederländische Grüne Judith Sargentini. Die ungarische Regierung hat unter anderem erfolgreich unabhängige Medien zu Schweigen gebracht. Künftige Generationen lernen kein kritisches Denken mehr. Unabhängige Richter wurden durch solche mit Nähe zur Regierung ersetzt. Es gebe eine systematische Bedrohung der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und der Grundrechte in Ungarn, schließt Sargentini. Und die deutsche CDU-Abgeordnete Ingeborg Gräßle verweist auf die letzten 2 Besuche ihres Haushaltskontrollausschusses in Ungarn, bei dem man mal nachschauen wollte, wie eigentlich mit den europäischen Fördergeldern umgegangen wird.
Konkret haben wir es mit scheinlegalen Systemen zu tun. Bei Ausschreibungen werden Ihre Vertrauten, Herr Ministerpräsident, besonders mit Aufträgen bedacht und damit werden Verfahren unterlaufen, die Chancengleichheit gestört und der Aufbau einer diversifizierten Wirtschaft verhindert.
Orbán nahm das alles nur mit einem müden Achselzucken zur Kenntnis. Als er dann ans Rednerpult gerufen wurde, ging er so gut wie gar nicht auf die Vorwürfe ein. Stattdessen folgte ein knapp 10-minütiger Vortrag über Ungarn, das Ungarntum und die Verdienste für die europäische Freiheit. Einer der Kernsätze Orbáns lautet: Durch die ständige Kritik werde die Ehre der Ungarn verletzt und das ungarische Volk, das seit über 1000 Jahren fest in der Mitte Europas stehe und das dafür jede Menge Blutzoll gezahlt habe, das brauche sich einfach diese ganzen Parolen nicht anzuhören. Sie wollen ein ganzes Land abstempeln, rief Orbán. Das ungarische Volk solle schlicht dafür bestraft werden, dass es bei der Grenzöffnung für Flüchtlinge nicht mitgemacht hat. Punkt. Applaus bekam er dafür nur von ganz rechts aus dem Plenum.
Herr Ministerpräsident Orbán, seien Sie versichert, viele Millionen Menschen in meiner Heimat Deutschland stehen hinter Ihnen und Ihrer Politik der Verteidigung konservativer und freiheitlicher europäischer Werte. Lassen Sie sich von dem pseudomoralischen Geheuchel dieses Hauses nicht von Ihrem richtigen Weg abbringen,
gab ihm der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen mit auf den Weg, während der Fraktionschef der Sozialdemokraten Udo Bullmann rief:
Herr Orbán, Sie stehen persönlich für das korrupteste System, das es gegenwärtig in der Europäischen Union gibt. Und das muss ein Ende nehmen.
Morgen Mittag stimmen die Abgeordneten darüber ab, ob auch gegen Ungarn ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen die Rechtsstaatlichkeit eingeleitet wird. Am Ende könnte Budapest theoretisch sein Stimmrecht in der EU verlieren. Zünglein in der Waage werden dabei die europäischen Christdemokraten. Sie sind nämlich gespalten. Heute Abend besucht Orbán deshalb noch einmal extra ihre Fraktion, zu der auch seine Fidesz-Partei gehört. Der Ausgang gilt als völlig offen.
New York vor 17 Jahren. Zwei Passagierflugzeuge von islamistischen Terroristen gesteuert explodieren im World Trade Center. Ein weiteres stürzt ins Pentagon in Washington. Etwa 3000 Menschen sterben an diesem Tag. Bei einer Gedenkfeier ist heute in New York an die Terroranschläge erinnert worden. Peter Mücke berichtet.
Mit einem Glockenschlag um genau 8.46 Uhr Ortszeit begann die Zeremonie am Ground Zero. Zu diesem Zeitpunkt vor genau 17 Jahren war die erste entführte Linienmaschine in den Nordturm des World Trade Centers eingeschlagen. Traditionell verlesen Angehörige am Jahrestag die Namen der Opfer. Auch nach all den Jahren ein tränenreiches Ritual, das manche für persönliche Botschaften nutzten.
Peter Craig Alderman
and my uncle Martin Lizzle. We love you, we miss you, we think about you every day and continue to keep watching over me and my family.
And my nephew and friend, firefighter Peter J. Carroll, we all love you, we all miss you, especially your smile. You'll be so proud of your three beautiful grandchildren.
Tausende Menschen haben sich zu dieser stillen Zeremonie am Ort des Anschlags in Lower Manhattan versammelt. Die Organisatoren haben vor einigen Jahren entschieden, dass Politiker bei der Gedenkveranstaltung weder Namen verlesen noch eine Rede halten sollen. US-Präsident Trump und seine Frau reisten zu den Gedenkfeierlichkeiten nach Shanksville, Pennsylvania. Vizepräsident Pence nimmt an der Zeremonie im Pentagon teil. Auch an diesen beiden Orten waren durch entführte Flugzeuge viele Menschen getötet worden. Insgesamt starben durch die Anschläge am 11. September 2001 fast 3000 Menschen, die weitaus meisten in New York, als Terroristen zwei vollbesetzte Linienflugzeuge kurz nacheinander in die Zwillingstürme des World Trade Centers lenkten. Von den 2753 New Yorker Opfern sind bis heute rund 40% noch nicht identifiziert.
Wenn in den USA in diesen Tagen von Florence die Rede ist, dann meist mit einem sorgenvollen Unterton. Florence ist ein Hurricane und er könnte zu einem der stärksten Stürme seit Jahrzehnten werden. An der Ostküste müssen sich immer mehr Menschen in Sicherheit bringen. In South Carolina beginnt heute die Evakuierung. Bis zu 1 Million Menschen sind betroffen. Am Donnerstag soll das Zentrum des Sturms die Küste erreichen. Aus Washington, Thorsten Teichmann.
In North Carolina haben Urlauber und Hausbesitzer begonnen, die sogenannten Outer Banks zu verlassen. Das ist eine vorgelagerte Inselgruppe, die im Fall einer Sturmflut durch Hurricane Florence am schwersten betroffen sein könnte.
We're making plans to leave and hoping to stay.
Wir planen, uns in Sicherheit zu bringen, aber hoffen, dass wir bleiben können. Der Sturm macht mir mehr Sorgen als andere.
More concerned than the previous storms.
Die Insel Ocracoke ist über eine Fähre mit dem Festland verbunden. Der Verkehr wird voraussichtlich in den kommenden Tagen eingestellt. Trotzdem sind nicht alle bereit zu gehen, heißt es im Lokalfernsehen.
A lot of the residents like to stay. They do not like to leave.
Viele wollen bleiben, denn es kann schwer sein, wieder zurückzukehren, vor allem wenn das Festland stärker betroffen sein sollte. Die machen sich Sorgen um ihre Häuser und ihren Besitz. Ende der Woche könnte Hurricane Florence auf die Ostküste treffen. Öffentliche Schulen bleiben deshalb an vielen Orten schon jetzt geschlossen. Das amerikanische Rote Kreuz hat bereits 200 freiwillige Helfer in South Carolina zusammengezogen. Dabei ist es für genaue Angaben noch zu früh. Der Wirbelsturm befindet sich etwa 1500 Kilometer von der Küste entfernt. Der Sturm wird als Hurricane der Kategorie 4 eingestuft. Winde erreichen Geschwindigkeiten von bis zu 210 Kilometer pro Stunde. Viele Amerikaner erinnert die Vorhersage an Wirbelsturm Harvey, der vor gut einem Jahr Houston und Teile von Texas unter Wasser gesetzt hatte. 83 Menschen kamen dabei ums Leben. Klimaforscher Kevin Trenberth vom Zentrum zur Erforschung der Atmosphäre erklärt im Radiosender NPR, ein Effekt der globalen Erwärmung sei es, dass Wirbelstürme von der Fläche her größer werden und insgesamt intensiver. Die Leute sollten Warnungen sehr ernst nehmen. Es gibt eine realistische Gefahr von Überschwemmungen in einigen Gebieten. Das Gefährlichste könnte einmal mehr der Regen sein, den Wirbelsturm Florence mit sich bringt.
Soweit der Bericht von Thorsten Teichmann über Hurricane Florence in den USA. Und soweit auch für heute das Echo des Tages. Am Mikrofon war Marcel Güsken.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.